Ja, genau. Und die Serie lautet Leben im Königreich Gottes. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Hi Assad. Leben im Königreich Gottes ist die Serie. Und ich weiß gar nicht genau, wie lange es hier noch geht. Ich habe nur so einige tolle Sachen in meinem Kopf, die ich gerne predigen will. Wahrscheinlich wird es fast bis zum Sommer, aber wir haben auch gar nicht mehr so viele Gottesdienste hier. Aber ich möchte mit einem kleinen Rückblick starten von vor 2 Wochen. Letzte Woche war ja Ostern, waren wir auf der Burgruine, war richtig toll mit euch, die Auferstehung zu feiern. Und vor 2 Wochen hatten wir das Thema, wie das Reich Gottes entstanden ist. Stimmt gar nicht, das war das erste Thema. Das erste Thema war, wie das Reich Gottes entstanden ist. Und das zweite Thema, letzte Woche, wer weiß es noch, muss selber gucken.
Das Wesen des Königs.
Ja, genau. Sehr gut, das Wesen des Königs und wie man in das Königreich Gottes hineinkommt. Und ich möchte euch kurz nochmal mit hineinnehmen in das Thema von letzter Woche. Und zwar alles, habe ich gesagt, beginnt mit einer Entscheidung. Alles beginnt mit einer Entscheidung, die du und ich treffen kannst. Wir leben alle auf dieser Erde hier und der König lädt uns ein, eine Entscheidung zu treffen. Und wir haben so ein bisschen gesprochen über das Wesen des Königs. Und die Frage ist, ob du mit diesem König leben willst und ob dieser König für dich irgendwie eine Attraktivität ausstrahlt, die Art, wie er ist und wie er regiert. Und ob du mit diesem König leben möchtest und dich ihm anvertrauen möchtest und dich unter seine, letzten Endes, unter seine Herrschaft stellen möchtest. Und ich bin wirklich begeistert, muss ich euch sagen, über die Art und Weise von Jesus und über die Art, also wie sein Wesen ist und auch wie er sein Königreich regiert und in seinem Königreich leitet. Und ich hoffe, dass ihr auch staunt über diesen König Jesus, der auf diese Erde gekommen ist, um uns zu dienen. Und das Zweite ist, in das Reich Gottes kommt man durch eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich habe letzte Woche über das Wort Metanoia gesprochen, weil wenn wir das Neue Testament lesen, Johannes der Täufer, Jesus, Paulus, Petrus, alle benutzen dieses gleiche Wort und sagen, tut Buße, Metanoia, kehrt um, bekehrt euch, sagen wir heute so. In unserer modernen Zeit versteht keiner, der nicht irgendwie fromm angehaucht ist. Aber genau da steckt das Wort drin. Buße tun, umzukehren, heißt komplett dein Leben ohne Gott zu beenden und ein neues Leben mit Jesus zu beginnen. Und Jesus sagt es ganz klar, ich bin der einzige Weg zu Gott. Oder er sagt an einer Stelle, ich bin die Tür, die letzten Endes in dieses Reich Gottes und in die Familie Gottes hineinführt. Und das, was wir tun müssen, ist, unsere Schuld diesem König zu bringen und ihn damit zu unserem Erlöser machen. Und auf der anderen Seite auch Jesus als unseren Herrn, als diesen König für unser Leben anzunehmen. Also ihn wirklich auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Und genau das ist das, was Buße ausmacht, Schuld zu Gott zu bringen und Jesus zum König unseres Lebens zu machen. Und wisst ihr, mit diesen zwei Dingen beginnt dann eigentlich für dich oder für diese Person dieses Leben im Königreich Gottes. Und ich habe das letztes Mal so dargestellt, und zwar, wir leben alle auf dieser Erde, jeder Mensch, ob klein, ob groß, alt oder jung, und wir leben ja unter dem Herrschaftsbereich Satans. Der Satan ist der Fürst dieser Welt, lesen wir an vielen Stellen, wo die Bibel das sagt. Und Menschen leben unter seiner Herrschaft. Die Bibel sagt ja, wir sind Sklaven der Sünde. Also wir sind immer von der Macht der Finsternis von Satan beeinflusst. Und wenn jetzt ein Mensch sagt, hey, ich möchte in ein anderes Reich hineinwechseln, dann kann man in das Königreich Gottes hineinwechseln. Und zwar, indem man Jesus als seinen König bewusst wählt und Buße tut für seine Schuld. Und somit lebst du quasi auf dieser Erde im Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist mitten unter uns, sagt Jesus. Man kann es nicht sehen, man kann es nicht an Grenzen festmachen. Es ist da, es ist auch spürbar. Aber letztendlich ist es für andere auch oft gar nicht so sichtbar. Es ist ein unsichtbares Reich. Und was noch herausfordernder ist, es ist ein unsichtbarer König, den wir gar nicht sehen, aber den wir erleben können und mit dem wir in Beziehung sein dürfen. Und das ist das Leben, zu dem Jesus uns einlädt, ja, in dieses Reich Gottes hineinzukommen. Und ich möchte heute mit einem Thema weitergehen, und zwar heißt das Thema, wie das Reich Gottes dich verändert. Also wie das Reich Gottes dich verändert. Und Wer von euch ist schon im Reich Gottes? Können wir kurz die Hand sehen? Wer ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes? Genau, ihr könnt wahrscheinlich alle eine Geschichte erzählen und ich hoffe sehr, eine Geschichte der Veränderung. Weil wenn wir einfach nur ins Reich Gottes kommen und sich nichts verändert, dann ist es kraftlos und letzten Endes auch sinnlos irgendwie. Ne? Aber das Reich Gottes ist ein Reich der Kraft und ein Reich, was uns verändern möchte. Und darum geht's auf diese Erde hier, dass wir in Veränderung kommen, indem wir in diesem neuen Reich leben, mit diesem neuen König. Und ich möchte mit euch einen Vers anschauen, und zwar in 2. Korinther 5, Vers 17. Den habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gelesen und gehört. Das ist ein bekannter Vers, da schreibt Paulus, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, also ein Bürger des Reiches Gottes ist, ist er eine neue Schöpfung, schreibt Paulus. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Habt ihr wahrscheinlich oft schon gehört und früher habe ich den nicht so ganz verstanden, weil ich immer dachte, ja, jetzt komme ich ins Reich Gottes rein, ich habe meine Sünde zu Jesus gebracht, Jesus hat mir all meine Schuld vergeben und jetzt irgendwie muss doch alles laufen, jetzt muss doch alles toll sein, ich bin doch jetzt im Reich Gottes drin und jetzt muss doch irgendwie alles nur noch so himmlisch sein. Aber ich weiß jetzt mittlerweile, wie Paulus diesen Vers meint. Wisst ihr, wenn du ein Bürger des Reiches Gottes bist, dann ändert sich deine Identität. Das ist das Erste, was sich verändert. Und das ist das, was Paulus meint. Etwas Neues beginnt. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern du bist jetzt ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und es hat was mit deiner Stellung zu tun. Verstehst du, mit deiner Stellung? Als ich vor 14 Jahren geheiratet habe, da wurde ich von heute auf morgen Ehemann. Aber ich sage es euch ehrlich, am Anfang habe ich mich nicht so wie ein guter Ehemann verhalten. Ich musste das lernen, was es heißt, Ehemann zu sein. Meine Stellung war von einem Tag auf den anderen eine neue. Ich war jetzt plötzlich Ehemann. Ich war nicht mehr Single-Yogi oder Yogi, der so sein Leben für sich lebt, sondern ich war ein Ehemann und jetzt lerne ich, auch ein Ehemann zu sein. Und das ist ein Prozess. Und genau darum geht es auch, wenn wir Bürger in diesem Königreich werden, dann müssen wir lernen, wie Bürger dieses Königreichs zu leben. Und das ist ein Prozess. Ja, das eine ist, wer du bist, deine Identität. Und das andere ist, was du lebst, was du widerspiegelst oder wie du dich verhältst. Also ich bin Ehemann meiner Frau, ob ich sie behandle wie Dreck oder ob ich sie auf Händen trage. Meine Stellung bleibt dieselbe, aber das, was ich eigentlich sein soll, was zu meiner Stellung gehört, dieses Verhalten, der Charakter, das ist das, was sich entwickeln soll und was durch unser Leben scheinen soll und letzten Endes auch unsere Stellung damit verherrlicht und uns damit eigentlich zeigt, was wir da eigentlich sein sollen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wisst ihr, in Römer 8, Vers 29, da schreibt Paulus, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Also hier hört man ganz deutlich den Prozess raus. Hier spricht Paulus von dem Prozess des Umgestaltenswerdens und das ist mühsam und es geht oft langsam und manchmal macht man zwei Schritte nach vorne und wieder einen Schritt zurück und das ist das Leben der Nachfolge und das ist das, was uns manchmal frustriert und leider auch das, was oft nicht gepredigt wird. Wisst ihr, ich kenne so viele Kirchen, da wird gepredigt, komm zu Jesus und alles ist toll, alles ist gut, du bist gesund, du bist reich, du bist erfolgreich. Hey, das ist himmlisch, ja, der Himmel auf Erden hat man leider nicht immer, also zumindest nicht ich, weiß nicht, wie es euch, Dieter, das geht in eurer Familie, ist nicht immer so ganz himmlisch. Aber
fünf Schritte zurück, wenn wir zwei
das glaube ich nicht. Ständig, es gibt eine Veränderung, auch wenn sie nur langsam ist, aber wir gehen voran mit dem Herrn und wichtig ist aber einfach, dass wir verstehen. Und Paulus schreibt hier, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich werden. Das ist unser Lebensziel. Das ist dein Ziel als Nachfolger Jesu, dass du ihm gleich wirst. Und dann heißt es weiter, er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Wisst ihr, warum wir im Königreich Gottes sind? Um Jesus ähnlicher zu werden. Und dazu lädt Jesus uns ein. Und es ist nicht so ein magischer Moment und du bist verwandelt. Schön wär's. Es passiert so, wenn der Herr wiederkommt, dann werden wir wirklich verwandelt. Dann haben wir einen ewigen Leib und wir sind vollkommen. Und ich freue mich auf diesen Moment, wenn all das andere mal weg ist. Aber wir sind in diesem Prozess der Jüngerschaft und der Nachfolge. Und es ist lebenslang. Und die Frage bleibt ja, wie verändert uns das Reich Gottes? Das ist die große Frage, um die es heute gehen soll. Und wisst ihr, ich bin hier kein Experte, ich bin selber ein Lernender wie ihr. Und das wäre jetzt so diese 1-Million-Dollar-Frage, ne? Wie funktioniert es, wie geht's? Und ich kann euch auch da gar keine so genaue, keine strategische 5-Schritte-Formel geben oder so, sondern es ist Dinge, die wir lernen und die wir erkennen im Leben mit Jesus. Und ich möchte über 2 Beziehungen sprechen, die, wo ich überzeugt bin, entscheidend sind, ob wir uns verändern, ob wir Jesus ähnlicher werden oder ob wir halt irgendwie schon im Reich Gottes angekommen sind. Vielleicht bist du auch 40 Jahre lang, sitzt du hier auf einem Stuhl in der Gemeinde, aber am Ende von deinem Leben sagen die Leute, ist immer noch der gleiche Kerl oder die gleiche Lady. Eigentlich sieht man wenig von diesem neuen Leben, was Jesus uns verheißen hat. Und wisst ihr, die erste Beziehung ist deine Freundschaft mit dem König. Deine Freundschaft mit dem König. Und wir haben vorher das Lied gesungen, ein König hoch erhöht, ein Freund, der mir zur Seite steht. Ich liebe diese Worte, ich liebe diese Formulierung, weil genau das ist das Herz des Königs. Genau das ist das Herz von Jesus. Er will ein Freund sein, der dir zur Seite steht. Ja, auch wenn er nicht hier präsent hier noch auf der Erde ist, aber er hat jemand dagelassen, den Heiligen Geist, der dir zur Seite steht. Und Jesus schreibt es so schön selber, er beschreibt es so schön in Johannes 15. In Johannes 15, da redet Jesus von diesem Weinstock, dieses Gleichnis, so eine beliebte Geschichte, habt ihr bestimmt schon oft gehört. Ich liebe das, es ist die Geschichte, wo ich verstanden habe, dass Christsein keine Religion ist. Ich dachte immer, ich muss halt irgendwie es versuchen hinzukriegen. Und ich war nur frustriert in meinen ersten Jahren als Christ. Und hier schreibt Jesus, Jesus sagt es selber so schön in diesem Gleichnis. In Vers 4 und Vers 5 sagt er, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht bringen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus spricht hier davon, dass es darum geht, mit ihm verbunden zu bleiben. Mit ihm connected zu sein. Das ist der Schlüssel. Und das ist eigentlich das Ziel von dieser Freundschaft, die der König dir anbietet. Und dann redet Jesus weiter in Vers 13 bis 16, da sagt er, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ostern, oder? Er hat für seine Freunde, er nennt uns seine Freunde, sein Leben gegeben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Diener seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was ihr immer in meinem Namen bittet. Was für eine geniale Sache ist, dass du und ich, dass wir Freundschaft mit diesem König haben dürfen, mit diesem König von diesem Reich Gottes. Wisst ihr, es ist kein ferner König. Ich meine, ich habe noch nie Angela Merkel die Hand geschüttelt oder Olaf Scholz jetzt oder vielleicht Friedrich Merz, unser Präsident, unser König. Er ist weit weg, er ist distanziert. Aber in Gottes Reich, in seinem Königreich, da ist Nähe, da ist Beziehung. Es ist ein König, der sagt, hey, ich will dein Freund sein. Du bist nicht mein Diener, ja, der hier sagt, hier, mach mal, mach mal, mach mal. Sondern Jesus ist dein Freund, der sagt, hey, bleib mit mir verbunden, bleib nah an mir. Und dann kommt Frucht in deinem Leben. Und Frucht ist ein Bild für Veränderung, für Wachstum. Und genau darum geht's. Und es passiert, das, durch das in ihm bleiben, an ihm bleiben. Und damit wird unser Leben verändert. Ich habe hier geschrieben, ein König, dessen größtes Anliegen es ist, dass du sein Freund bist. Schau mal, der König, der will mit dir eins sein. Das ist Reich Gottes. Wenn du, mal sein Zepter noch ein bisschen zur Seite tun, ja. Ups. Wenn du mit ihm Reich Gottes lebst. Genau darum geht es. Das ist das erste Ziel und das erste Geheimnis von Veränderung, dass du mit dem König eine intime Gemeinschaft hast, intime Freundschaft lebst. Und nichts hat so viel Kraft und so viel Power, dich zu verändern, wie diese Freundschaft mit dem König. Und wisst ihr, wir machen so viele Programme und wir denken, Kirche ist ein Programm, es ist ein Gottesdienst, es ist eine Kleingruppe, es ist irgendwie ein Gebetsabend, all diese Dinge, die sind gut, aber das ist nur so ein minimaler, so ein minimales Abbild vom Reich Gottes. Jesus will mit dir 24/7 Freundschaft leben. Er ist immer da für dich. Er sagt, hey, komm, setz dich zu meinen Füßen, hab Gemeinschaft mit mir, lass dich von mir prägen, lass mich von dir verändern, sprich mit mir, ich höre dir zu. Und so passiert Veränderung im Königreich Gottes. Und wisst ihr, ich dachte, es wäre super, wenn wir in den Zellgruppen am Donnerstag, ich hoffe, ihr trefft euch, ist ja Feiertag, müsst ihr mal gucken, wie ihr es macht, aber dass ihr genau darüber euch mal austauscht, wie lebt ihr eigentlich diese Beziehung? Wie gelingt es euch, mit diesem König wirklich in Beziehung zu sein, der euch einlädt, ihm ganz nah zu sein? Und ich möchte nur ganz kurz ein paar Gedanken anreißen, so Sachen, die ich über die Jahre so gelernt habe, was mir hilft, wirklich diese Beziehung mit dem König zu leben. Und das erste ist, verbringe die erste Zeit des Tages mit Jesus, mit deinem König. Wisst ihr, das ist ein Statement, wenn du morgens nicht aus dem Bett steigst, dein Handy nimmst und erstmal checkst, was macht XY oder wer hat mir wieder geschrieben. Ich habe mein Handy immer aus morgens, wenn ich die Zeit mit dem Herrn habe, ich will nicht gestört sein. Ich setze ein Statement und sage, Jesus, du bist meine Nummer eins. Die erste Zeit, die kostbarste Zeit des Tages, die gehört dir. Eine zweite Sache ist, die ich gelernt habe, ist, ich lerne ihn immer besser kennen, indem ich sein Wort lese. Und deswegen beginne ich den Tag, indem ich da reinschaue und sage, hey, Jesus, wer bist du eigentlich? Ich will dich kennenlernen. Deswegen lese ich das Wort und ich studiere das und mache mir Gedanken über den, wer ist denn mein König? Wie ist er denn? Ich will ihn besser kennenlernen, damit ich ihn besser verstehen kann und ihn besser lieben kann. Und wisst ihr, so eine Sonntagspredigt, das ist gut. Ja? Oder vielleicht liest du den Vers des Tages am Morgen. Aber ich sage euch, das ist nicht genug. Ihr seid berufen, ich bin berufen für eine Beziehung mit dem König 24/7, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Das ist die Einladung. Und wie wenig, wie arm ist es, wenn wir uns auf einen Sonntag konzentrieren oder auf einen Sonntag begrenzen, wo wir eine Predigt hören und die Woche über ist der König irgendwie ganz weit weg, wie wenn er verreist wäre. Hey Leute, du und ich, wir sind berufen, wir sind eingeladen, Freund des Königs zu sein. Und ihr wisst es alle auch von Freundschaften, die ihr habt, je mehr Zeit ihr verbringt mit dem anderen, umso intensiver, umso lebendiger und umso tiefer geht's. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Interessant, oder? Wenn du jemand anschaust, dann musst du ihm schon ziemlich nah sein und du musst mit ihm Zeit verbringen. Und Paulus schreibt, indem wir Christus anschauen, werden wir verwandelt. Und darum geht es ja. Wir wollen verwandelt werden. Wir wollen den alten Mensch ablegen mit all dem Negativen. Und das passiert, indem du ihn anschaust, indem du Zeit mit ihm verbringst, indem du dem König zuhörst. Und mal vielleicht eine kritische Frage an uns. Wie viel Zeit verbringen wir mit Jesus anschauen? Und wie viel Zeit verbringen wir mit andere Menschen anschauen? Dieses Ding hier ist Segen und Fluch. Also wenn ich immer Leute beobachte, wie viele Leute die folgen und die schauen sich ständig das Leben an von Lionel Messi, von was weiß ich, wie heißen diese ganzen Stars? Ich kenne sie alle gar nicht, weil sie mich gar nicht interessieren. Mich interessiert nur der hier, Jesus. Ich will Jesus anschauen. Ich will Jesus kennen. Ich will nicht all den Leuten folgen. Mich interessiert das nicht, was Pastor XY gestern gemacht hat. Hoffentlich hat er Zeit gehabt mit seiner Familie. Wisst ihr, wen schauen wir an? Was schaut uns an? Das wird uns prägen und das wird uns verändern. Und wir werden wahrscheinlich auch dem uns anpassen und dem folgen. Stehst du, wenn du dich ständig mit dem neuesten Mode beschäftigst, mit irgendeiner Modelfrau, die halt da auf Instagram ist, und du schaust ständig an, was ihr Leben ausmacht und der neue Frühlingsdress jetzt und jetzt trägt man die Haare so und was auch immer, das wird auf dich abfärben. Das wird dich prägen. Und deswegen würde ich uns wirklich fragen, was schauen wir an? Schauen wir Jesus an? Oder schauen wir so viele andere Dinge an, die uns prägen und die uns letzten Endes auch ein Stück weit auch Gestalt geben, ne? Die unser Leben beeinflussen. Ja, was ist dieses intensive Anschauen? Dieses Anschauen ist letzten Endes ja auch Gebet, ja, das ist was, oder was ins Gebet führt. Ja, dieser Austausch mit Jesus, dieses mit ihm Reden am Morgen, das ist auch was ich versuche zu praktizieren und mehr, dass ich sage, ich will mit meinem König reden, ich will ja mit ihm im Gespräch sein, Kommunikation. Und Paulus schreibt es immer wieder, betet ohne Unterlass. Das ist für mich noch so weit weg. Wie kann ich denn mit Jesus ständig irgendwie verbunden sein, indem ich mit ihm kommuniziere? Aber das ist genau das Ziel, ständig im Austausch zu sein, verbunden zu sein mit dem König und auch zu hören, was er mir sagen möchte. Und eine Sache, die mir echt hilft dabei, ist das Sprachengebet, wo ich merke, wenn ich in neuen Sprachen bete, das kann ich bei so vielen Dingen machen, wo ich einfach mit anderen Sachen beschäftigt bin. Und wir sind ja alle viel beschäftigt, haben alle Dinge zu tun, aber in Sprachen zu reden, mein Geist kommuniziert mit Gott, ich habe Gemeinschaft mit ihm, ich bin in Beziehung mit ihm. Und einfach diese Impulse im Alltag wahrzunehmen, das möchte ich noch viel mehr lernen. Ich glaube, Gott spricht viel mehr, aber ich bin oft so beschäftigt und meine Ohren sind an anderen Dingen zugeneigt, dass ich seine Impulse zu wenig wahrnehme. Ich fand es so cool, was du jetzt gerade so gehört hast. Ich glaube wirklich, Sophie, dass es von Gottes Herz kam. Was du aufgeschrieben hast, das waren Gedanken Gottes, die er dir gezeigt hat. Mich hat es voll gesegnet und ermutigt. Und so möchte der König mit uns reden. Ja, dieser intensive Austausch. Ich habe es diese Woche erlebt. Ich habe in meiner Zeit mit Gott habe ich Lukas-Evangelium gelesen. Und da war die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Kennt ihr wahrscheinlich? Und dann lese ich das so und dann heißt es, dieser Samariter sah diesen Mann, der da überfallen wurde und niedergeschlagen und so halb am Sterben war. Und wisst ihr, was dann heißt es? Er hatte Mitleid mit ihm. Und dieses Wort hat mich so berührt, Mitleid. Wo ich dachte, ich habe mir überlegt, was hat ihn bewegt, dem zu helfen und die anderen nicht? Die anderen sind einfach weitergegangen, die hatten ja auch Schiss, zu Recht, vielleicht sind diese Räuber noch da und dann gehe ich da hin und dann rauben sie mich auch aus. Ich meine, es war ein großes Risiko. Aber da heißt es, er hatte Mitleid mit ihm. Und das hat mich so berührt, wo ich dachte, Jesus, ich habe so wenig Mitleid mit anderen Menschen. Ich wurde so traurig über mein Herz und habe realisiert, da ist so wenig Mitgefühl und Mitleid. Und dann habe ich gebetet, dann habe ich Jesus angefleht und habe gesagt, Jesus, mach mein Herz weich, schenk mir Mitleid, Mitgefühl mit den Menschen in meinem Umfeld. Ich hab's einfach nicht. Ich kann es noch nicht produzieren, aber ich weiß, der König hat Mitleid und er kann mein Herz verändern. Und deswegen habe ich mit ihm geredet, habe gesagt, Jesus, verändere mein Herz, mach es weich, gib mir Mitleid mit den Menschen. Ich will nicht einfach nur einen Auftrag erfüllen, sondern ich möchte Mitleid, Mitgefühl für die Menschen haben, die ich erreichen möchte mit Jesus. Und eine letzte Sache, was ich auch gelernt habe, ist, was hilft, wirklich in eine Veränderung reinzukommen, ist ein sofortiger Gehorsam. Wisst ihr, manchmal redet Gott ja auch, das ist gar nicht so das Problem, dass wir gar nicht wissen, was wir tun sollen. Also mir geht es eigentlich nie so, dass wenn ich die Bibel lese, dass mir nichts bewusst wird. Also am meisten redet Gott zu mir durch sein Wort. Das ist eigentlich alles da drin, ne? Ich brauche nicht immer die Stimme des Herrn vom Himmel, ist toll, wenn die kommt. Aber wenn ich lernen will von Gott, dann schlage ich einfach das Wort auf. Und ich habe gemerkt, wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, dann wird auch keine Veränderung passieren. Und wenn ich von Jesus verändert werden möchte, dann ist es wichtig, das zu tun, was er sagt. In der Weise, im Vers 10 sagt ja auch Jesus, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also ein anderes Wort, der tut, was ich sage. Ne? Jesus bringt es auf den Teller und sagt, hey, deine Liebe zu mir, deine Beziehung zu mir muss sich auch widerspiegeln durch Gehorsam. Und wisst ihr, zwei Dinge sind mir wichtig geworden. Sofortiger Gehorsam und kompromissloser Gehorsam. Ihr kennt es auch wahrscheinlich, dass man sagt, ah ja, gut, das mache ich morgen oder ich rufe den morgen an oder nächstes Mal gebe ich da dem Bettler was, wenn ich vorbeikomme. Da sitzt er jede Woche da. Aber Jesus will diesen sofortigen Gehorsam und diesen kompromisslosen Gehorsam. Das ist ein Schlüssel für Veränderung, wenn wir wirklich das auch tun, was Jesus sagt und es nicht abschwächen. Und dazu will ich euch echt ermutigen. Also hier nochmal dieses Bild, ne? Ich glaube wirklich, dass er die erste Beziehung im Reich Gottes, in die Gott uns hineinstellt, ist die Beziehung mit dem König. Und das hat am meisten Einfluss darauf, wie wir uns verändern, ob wir ihm ähnlicher werden. Er hat ja gesagt, dass wir seinem Bild, schreibt Paulus, gleich werden. Und entscheidend für das Maß unserer Veränderung ist das Maß unserer Intimität mit ihm. Ja, wenn wir in der Woche 10 Minuten Zeit mit ihm verbringen, wird es weniger auf uns abfärben, wie wenn du am Tag 10 Minuten Zeit mit ihm verbringst. Und deswegen, ja, wirklich diese Ermutigung an uns alle. Ich würde es mal so sagen, ich habe das jetzt vor kurzem gehört von einem, der hat gesagt, baue ein Altar in deinem Haus. Baue ein Altar in deinem Haus. Und wir kennen dieses Bild auch vom Alten Testament. Menschen haben ein Altar gebaut, um Gott zu begegnen. Das war ein Ort der Begegnung mit Gott. Und ich wünsche mir, jetzt habe ich es zu Julia auch gesagt, ich wünsche mir, dass wir ein Altar als Familie aufrichten in unserem Haus, was ein Ort der Begegnung mit Gott wird und der Gegenwart Gottes. Weil wenn ihr das schaut, wenn im Alten Testament, zum Beispiel auch bei der Geschichte von Jeremia, ist natürlich sehr krass, Jeremia baut diesen Altar und dann antwortet Gott auf sein Gebet mit dem Feuer. Also Gott kommt auf diesen Altar. Und ich wünsche mir, dass wir Altäre in unseren Häusern aufrichten, Orte, wo, ja, was macht ein Altar? Ein Altar ist ein Ort der Reinigung, ne? Wo wir Buße tun. Es ist ein Ort der Hingabe. Ich gebe was von mir, ich bringe es auf den Altar. Ich lasse Dinge los, die nicht gut sind. Ja? Altar ist immer ein Ort der Anbetung, ja, wo wir sagen, hey Gott, ich preise dich. Sie haben diese Opfer gebracht, Anbetungsopfer auf den Altar. Und beim Altar geht es immer darum, dass du Gott begegnen willst, dass du Gott nahe kommen willst. Und das Opfer ist vollbracht. Wir wissen, wir haben Zugang, um Gott direkt zu begegnen. Und das ist mein Wunsch so für mich, für mein Leben und für unsere Familie, dass wir ein Altar aufrichten in unserem Haus. Das ist so ein alttestamentliches Bild, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ein Ort, wo Gott kommt und wo auf unser und wohnen möchte, wo Gott auf unser Opfer mit seinem Feuer, mit seiner Gegenwart, mit seiner Veränderung reagiert. Ja, das war jetzt so mal der erste Gedanke, der erste Punkt. Das Reich Gottes heißt Beziehung mit dem König leben. Das ist so der erste Fokus. Und der zweite Fokus ist, wisst ihr, da bleibt es nicht stehen. Der zweite Fokus ist, vom Reich Gottes, dass du hineingestellt bist in eine Familie. Du bist hineingestellt in eine Familie und Gott sei Dank ist es nicht nur du und der Herr, das ist schon gut, aber das ist wenig zu wenig, es gibt mehr. Ich stelle es jetzt mal so dar. Du bist hineingeboren in eine Familie mit anderen Kindern Gottes, mit anderen Geschwistern im Glauben, mit anderen Söhnen und Töchtern Gottes. Und das nennt man Ekklesia. Davon spricht das Neue Testament. Ekklesia ist, das sind die Herausgerufenen, um sich zu versammeln. Das ist es, was das Wort Ekklesia bedeutet. Und das benutzen wir oft als Kirche. Wir sind herausgerufen aus der Welt, aus dem Einflussbereich Satans, um uns zu sammeln, um unseren König. Das ist unsere Berufung als Gemeinde. Das ist unsere Berufung für dich und für mich. Das ist die Berufung. Du bist ein Glied am Leib. Du und Jesus ist nicht genug, weil du bist nur ein Glied. Jesus will Gemeinschaft haben mit einem Leib, mit seinem Leib. Und deswegen brauchen wir einander. Und deswegen ist Gemeinde Gottes Erfindung, dass wir ein Leib sind. Und wer ist das Haupt von diesem Leib? Was schreibt Paulus? Mhm. Genau. Christus ist der König, ist der Haupt, ist das Haupt, ist der Kopf seines Leibes. Und wisst ihr, deswegen machen wir auch Gottesdienst, deswegen versammeln wir uns. Deswegen haben wir Zellgruppen, wo wir in kleinen Gemeinschaften zusammenkommen. Und was ich auch glaube, ist, wir brauchen alle Freundschaften, wo wir uns Rechenschaft geben, Jüngerschaftsbeziehungen, wo du mit Leuten persönlich zusammenkommst und die in dein Leben hineinsprechen und die wissen, was bei dir geht oder was bei dir läuft. Wir sind herausgerufen, um miteinander Gemeinschaft zu haben und mit dem König. Ja, wir sind die Familie Gottes, wir sind seine Söhne und seine Töchter. Und wisst ihr, eine Familie hat eine Aufgabe. Ihr habt jetzt ein Baby bekommen, also ihr habt das mit Sicherheit nicht im Supermarkt gekauft. Also, das ist ein bisschen, diesmal nicht, sagt Johannes. Nein, aber was ich sagen will, ein Kind wird in eine Familie hineingeboren. Das ist Gottes Gedanke, das ist die Normalität, sag ich mal, ja. Es gibt natürlich auch andere Umstände, aber im Normalfall wird ein Kind in eine Familie hineingeboren. Und es ist im Weltlichen so wie im Geistlichen. Ihr habt ein Kind bekommen, es ist in eure Familie hineingeboren und ihr habt Verantwortung und ihr seid dafür verantwortlich, dass dieses Kind sich verändert, dass es Wachstum erlebt. Und genauso ist es auch, wenn du ein Kind Gottes wirst, du wirst in die Familie Gottes hineingeboren. Die Bibel sagt, benutzt dieselbe Sprache. Und was ist das Ziel von der Familie? Erziehung, Prägung und Entwicklung. Dafür gibt es Familie. Das ist unsere Aufgabe als Eltern mit unseren Kids, aber das ist auch Gottes Gedanke von der Familie Gottes, von seiner Familie, dass wir uns gegenseitig erziehen, dass wir uns gegenseitig prägen und dass wir uns gegenseitig helfen, uns zu entwickeln mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und ich möchte ganz kurz diese drei Punkte nochmal genauer drauf eingehen. Reich Gottes, habe ich gesagt, ist Familie. Und diese Familie hat eine Aufgabe für dich und für mich. Wir haben eine Aufgabe füreinander. Und es ist, uns gegenseitig zu erziehen. Hört mal, was Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, 11 bis 13. Darum ermahnt einander und erbaut einander, darum ermahnt einander und erbaut einander den anderen, wie ihr es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Also darum ermahnt und erbaut einander, schreibt Paulus. Das ist ein Akt von Erziehung. Paulus möchte, dass wir uns gegenseitig ermahnen, ermutigen, erziehen, dass wir uns gegenseitig vorstehen. Das ist unsere Aufgabe als Leib. Warum? Damit wir Jesus ähnlicher werden. Das ist ein Ausdruck von unserer Beziehung miteinander. Und natürlich machen wir das in Liebe. Wir lieben einander und in Liebe ermahnen wir einander und erziehen uns gegenseitig, um Jesus ähnlicher zu werden. Die längste Predigt in der Bibel, die wir haben im Neuen Testament, wo steht die? Und was ist die längste Predigt oder die längste Rede von Jesus? Genau, die Bergpredigt. Und wisst ihr, die Bergpredigt, lest die Bergpredigt, das ist die Ethik Jesu für das Reich Gottes. Jesus definiert, welche Ethik das Reich Gottes hat, wie wir Christen, wie sein Leib, seine Familie miteinander leben soll. Darum geht es in der Bergpredigt. Jesus sagt uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Ja, darum geht es ihm, wenn er über all diese unterschiedlichen Dinge spricht. Und was mich immer wieder ermutigt ist, weil viele Dinge merke ich, oh, das schaffe ich ja gar nicht, da bin ich so weit weg davon. Was mich immer wieder ermutigt ist, Jesus liebt mich, wie ich bin, aber er lässt mich nicht, wie ich bin. Und das ist genau der Prozess, zu dem Jesus uns einlädt. Das Reich Gottes soll uns verändern und es passiert, indem wir uns gegenseitig ermahnen, ermutigen und uns gegenseitig erziehen. Das zweite ist die Prägung oder die Kultur des Reiches Gottes. Wenn wir zusammen sind als seine Kirche, als sein Leib, dann bilden wir ja auch eine Kultur ab, wie wir miteinander umgehen. Wir haben eine Familienkultur, es gibt eine Betriebskultur. Immer wo Menschen regelmäßig zusammenkommen, gibt es eine Kultur, wie man miteinander umgeht. Und Jesus sagt im hohepriesterlichen Gebet, ihr seid in dieser Welt, aber ihr lebt nicht wie diese Welt. Das ist genau das, wo die Welt uns daran erkennen soll, dass wir Salz und Licht sind, weil wir sind ja mitten unter ihnen, die Leute sehen uns ja auch, aber hoffentlich sehen sie, dass wir anders sind. Und das ist zum einen, dass wir uns anders verhalten, anderen Geboten folgen, aber auch, dass wir anders leben. Und Paulus schreibt es hier im Galater 5, die Kultur des Reiches Gottes ist Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. All diese Dinge sollen uns ausmachen und damit leben wir die Kultur des Himmels, die Kultur Gottes, die Kultur des Reiches Gottes. Und wenn wir solche Leute sind, also ich bin es in vielen nicht, geduldig, boah, meine Herren, da kann ich schon viel lernen, aber daran kann die Welt erkennen, dass wir zu einem anderen König gehören, weil wir der Kultur Jesus folgen. Und Jesus hat das alles verkörpert, oder? Jesus war immer geduldig, er war immer freundlich, ja, er war immer voller Liebe. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft mit ihm, dass wir von ihm abfärben, und wir brauchen die Gemeinschaft miteinander, dass wir uns gegenseitig ermutigen und auch so eine Kultur schaffen, wo wir so miteinander umgehen und uns gegenseitig ermutigen, so zu leben. Genau, die Frage ist, was prägt uns, was hat Einfluss auf unser Leben? Und wisst ihr, vielleicht ist es dein Arbeitsplatz, der dich am meisten prägt. Da geht es um Karriere, um Geld, um Erfolg, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es die Menschen, mit denen du deine Hobbys teilst, mit denen verbringst du so viel Zeit und die haben so viel Einfluss auf dich, weil du so viel gemeinsame Zeit mit ihnen verbringst. Vielleicht sind es Freunde von dir, die Jesus gar nicht kennen und mit denen hängst du sehr viel ab und verbringst einfach viele Momente. Ich hoffe, dass es die Familie Gottes ist, das da, wo Gott uns hineingestellt hat, dass das ist, was uns am meisten prägt. Und am Ende des Tages werden wir es messen an dem, wie viel Zeit wir wo verbringen. Wenn du sonntags 2 Stunden nur hier bist und sonst der Rest über der Woche in anderen Umfeldern bist, dann würde dich das mehr prägen, als eigentlich die Kultur des Reiches Gottes, was dich prägen soll. Die Woche habe ich eine coole Sache mitbekommen, und zwar eine Zellgruppe bei uns. Da gibt es eine Person, die hat finanzielle Probleme gerade gehabt und war wirklich in Not. Und dann hat die Person das in ihrer Gruppe da geäußert, und dann haben viele aus dieser Gruppe haben dann Geld zusammengelegt und haben gesagt, hey, wir schenken dir das Geld, wir geben dir das Geld, wir helfen dir. Die Person war echt in Not, so, ne? Und sie hat gefragt, könnt ihr mir das leihen? Aber das, was ich jetzt mitbekommen habe, war, dass die Leute gesagt haben, hey, wir schenken dir das, wir helfen dir. Und wisst ihr, das ist Reich Gottes Kultur, Großzügigkeit. So nicht, ja, ich leiste mal und dann gibt es dann wieder. Gut, manchmal ist auch okay, was zu leihen. Ich habe auch schon Leuten Geld geliehen, war auch größere Beträge oder so. Aber da wird das Reich Gottes sichtbar, indem wir anders leben als die Welt. Das hat mich total erfreut, wo ich dachte, ja, hier wurde Reich Gottes sichtbar. Menschen sind großzügig und sie dienen sich gegenseitig. In Hebräer 10, da schreibt Paulus, das ist eine Ermahnung und ich möchte die heute auch mal aussprechen, weil ich glaube, die betrifft uns heute mehr denn je. Ich meine, Paulus schreibt es vor 2000 Jahren und scheinbar hatten die Christen damals schon dieselbe Tendenz oder dieselbe Herausforderung. Da schreibt Paulus, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selber feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und Corona war ein großes Ding, das haben wir alle mitbekommen. Also ein Drittel der Kirchen in Deutschland haben ein Drittel weniger mehr Besucher durch Corona. Und auch so merke ich, die Leute, für sie ist Sonntag und Gottesdienst immer mehr nur noch eine Option, zum, was man sonst am Wochenende macht. Es ist gar nicht mehr so wie früher irgendwie, wie ich groß geworden bin. Sonntags geht man zur Kirche, das war klar. Das war irgendwie Normalste der Welt, dass man sonntags zu Gottesdienst kommt, man versammelt sich als Leib, man hat Gemeinschaft miteinander, das Reich Gottes kommt zusammen und wird sichtbar. Und heute merke ich immer mehr, es gibt so viele andere Dinge und ich will ja auch jetzt niemand verurteilen, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, ein Termin, vielleicht 2 Stunden in der Woche, schreibt Paulus hier ganz klar, wir sollen die Zusammenkünfte nicht versäumen. Und damit meint er nicht nur den Gottesdienst, sondern die ersten Christen haben sie ja täglich getroffen. Warum? Weil es hat so viel Kraft, wenn andere Menschen dein Leben sehen, die spiegeln und die helfen, dich zu verändern. Weißt du und der Herr, das ist super, aber du und andere Christen, das wird kraftvoll. Und das ist Gemeinde und das ist Ekklesia. Und genau das hat Jesus gemacht. Mit seinen 12, 3 Jahre lang, mit dem König jeden Tag und mit anderen. Und das hatte so eine Dynamik, dass sie so transformiert waren, dass sie nachher gegangen sind und die Welt beeinflusst und verändert haben. Genau, den letzten Punkt, den überspringe ich jetzt so ein bisschen. Das war ja die Entwicklung im Reich Gottes. Wir kommen zusammen, um uns gegenseitig auch zu helfen, zu wachsen und zu entwickeln. Und Gott möchte, dass du deine Gaben entdeckst, dass du darin, dass du mit ihnen dienst, dass du dich darin entwickelst und dass dadurch auch du immer mehr in das hineinkommst, wofür Gott dich gestaltet und designt hat. Weißt du, du hast einen Auftrag in dieser Welt, aber auch im Reich Gottes. Deswegen gibt Gott dir Gaben, um anderen zu dienen. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen, was Gott in dich hineingelegt hat, damit du damit dem Reich Gottes dienen kannst und einen Unterschied machen kannst. Ja, das Thema war, wie das Reich Gottes Menschen verändert. Und ich möchte es einfach nochmal betonen. Das Wichtigste ist deine Beziehung mit dem Herrn. Weißt du, wir können so viele Predigten anhören, du kannst Bücher lesen, du kannst machen, was du willst, aber eine Beziehung kann keiner für dich leben. Eine Beziehung kannst nur du gestalten. Und deswegen müssen wir Jesus wieder wirklich einen Altar in unserem Haus bauen und ihn auf den wirklich ins Zentrum stellen und Zeit reservieren für diese Beziehung mit ihm und Zeit für die Gemeinde. Ich denke, es gibt so viele Dinge, die uns ablenken und wir leben unser Christsein für uns, aber das funktioniert nicht. Du bist ein Glied am Leib. Du bist nicht auf dich allein gestellt, sondern wir brauchen einander. Dafür hat Gott Gemeinde ins Leben gerufen. Und ich habe jetzt ganz viele Beispiele noch, wie das mit den ersten 12 war. Aber ich mache jetzt vielleicht nur 3 oder so, wo wir sehen, wie das Reich Gottes sich verändert. Fangen wir mal bei Simon Petrus an. Ein ungestümer Fischer wird zum Leiter von Gemeinden. Petrus war so ein impulsiver Kerl. Er lebt es so im Moment, das wissen wir alle. Er hat Jesus 3-mal verleugnet und kurze Zeit später predigt er zu 3000 Leuten oder zu ganz vielen Leuten und 3000 kommen zum Glauben an Jesus. Petrus wurde zu einem Ermutiger für andere, zu einem Missionar und er starb den Märtyrertod. Er war bereit für Jesus alles zu geben und die Überlieferung sagt uns, er hat darauf bestanden, dass man ihn Kopf überkreuzigt, weil er sagt, ich bin nicht würdig, denselben Tod zu sterben wie Jesus. Das war Petrus. Andreas, sein Bruder, wie hat Andreas sich verändert? Andreas war ursprünglich ein Jünger von Johannes dem Täufer. Und er hat sich dann irgendwann Jesus angeschlossen. Und er war der Erste, lesen wir, der Jesus als den Messias erkannt hat. Als sie da fischen waren, hat er Jesus erkannt und hat die anderen herbeigerufen und hat gesagt, ich habe den Messias getroffen. Andreas war eher ein ruhiger Typ, im Gegensatz zu seinem Bruder, Petrus. Und er war mehr der Unterstützer. Er brachte zum Beispiel diesen Jungen mit den 5 Broten und mit den 2 Fischen zu Jesus, als Jesus dann das Wunder getan hat bei der Vermehrung des Essens. Genau, seine Begegnung mit Jesus führte dazu, dass er andere zum Glauben zu Jesus führte. Er war ein evangelistischer Jünger und er war eher einer, der im Hintergrund gewirkt hat. Über ihn lesen wir nicht so viel wie über seinen Bruder. Aber er war einer, der auch durch Jesus komplett verändert wurde und sein Leben für ihn gegeben hat. Interessant, oder übrigens, alle sind den Märtyrertod gestorben von diesen 12, außer Johannes. Also sie waren bereit, alles wirklich für Jesus zu geben. Aber dann gucken wir noch. Jakobus. Jakobus war einer der Donnersöhne. Jakobus und Johannes wurden Donnersöhne genannt, das war ihr Spitzname. Wahrscheinlich waren die sehr aufbrausend, so Choleriker haben auf den Tisch gehauen. Da waren Leute, die sind immer aus der Haut gefahren. Ja, so stell es mir vor, wenn du jemanden Donnersohn nennst, dann war das wahrscheinlich so. Und Jakobus war auch so einer mit viel Temperament. Er, interessanterweise, und sein Bruder Johannes, also die Donnersöhne, die waren mit Jesus unterwegs in Samarien. Und dann haben die Leute, die Samaritaner, haben auf Jesu Botschaft nicht reagiert. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Genau, wir beten jetzt, dass das Feuer vom Himmel fällt und diese Stadt vernichtet. Das waren Donnersöhne. Boom, machen wir nicht mal alle Platz. So, ne? So waren die eingestellt. So, na, willst du nicht mein Bruder sein? Hau ich dir den Schädel ein, so nach dem Motto. Und Jesus hat die total verändert. Jesus, das Leben mit Jesus hat sie total verändert. Herr Johannes der Täufer wurde der Apostel der Liebe. Er war der, der hat das Johannesevangelium geschrieben, die Johannesbriefe, sogar die Offenbarung. Gott hat auch Johannes enorm viel an Wissen anvertraut. Sie wurden total verändert. Die Donnersöhne wurden zu Jesus, oder Johannes wurde der Jünger an Jesu Brust. Es war der ganz Liebevolle, der Zahme. So wurde immer dargestellt. Es war wirklich der Apostel der Liebe, vom Hitzkopf zum sanftmütigen Mensch. Und das hat das bewirkt, dass sie mit diesem Jesus und mit anderen Menschen in Gemeinschaft waren. Genau, ich könnte jetzt noch viel erzählen über auch Matthäus vom Zöllner, ne, zum unerschütterlichen, vom Zöllner zum Evangelisten, oder Thomas der Zweifler zum unerschütterlichen Bekenner. Thomas ist bis nach Indien gegangen als Evangelist und hat das Evangelium nach Indien gebracht. Und die Überlieferung sagt, dass er mit einem Schwert oder mit einer Machete dort getötet wurde. Und dann gibt es noch Simon den Zelot und all die anderen und Judas vielleicht noch am Schluss, weil solche Jünger gibt es auch. Judas war einer, der war eine Zeit lang mit Jesus unterwegs. Er hatte auch Gemeinschaft mit ihm und mit den anderen. Er hat auch viel mit ihm erlebt, aber sein Herz wurde scheinbar nie erreicht. Es wurde nie verändert, weil am Ende hat er Jesus verleugnet für Dinge, die ihm wichtiger waren als er. Geld in seinem Fall. Ihr seht, die Beziehungen sind entscheidend, wie wir uns verändern. Und das Reich Gottes lädt uns ein, in Beziehung mit Jesus zu kommen und in Beziehung mit anderen Nachfolgern zu leben und damit verändert und verwandelt zu werden, immer mehr in Jesu Bild. Und ich möchte jetzt die Predigt enden, indem ich euch einen kurzen Moment der Reflexion gebe.